Ich habe ja hier einen schönen Überblick von hier vorne und es ist echt eine ganze Menge, was da rausgeht, oder? Viele Kinder. Gott segne euch im Kindergottesdienst, schon draußen. Ich will die Gelegenheit nutzen, euch ein bisschen mit hineinzunehmen in das, was auch in eurer Nachbargemeinde, Schwestergemeinde Merzig passiert. Einfach zu mitfreuen, aber auch mit beten. Es beginnt damit nächstes Wochenende oder von Freitag auf Samstag werden wir im Bibelunterricht. Es gibt ja einen gemeinsamen Bibelunterricht von Völklingen und von Merzig, auch wenn mehr Kinder aus Merzig dabei sind. Wir werden das erste Mal eine Übernachtungsaktion haben. Und das ist was ganz Besonderes für die Kinder. Da freuen sie sich schon richtig drauf. Sie sind mit einbezogen in der Vorbereitung und das erste Mal zusammen so eine Übernachtung im Gemeindehaus. Die freuen sich drauf. Ich freue mich auch drauf, weil, und das sage ich euch jetzt, so wir ein paar Monate schon miteinander zusammen sind, es ist eine richtig super Gruppe. Und mir macht das echt viel Spaß, den anderen Mitarbeitern auch, der Bettina, die da mitmacht und den Kindern auch. Und ich freue mich auch, dass sie Lust haben, Leute einzuladen. Das ist immer auch ein gutes Zeichen. Und damit hört es aber nicht auf, sondern am ersten Advent, vielleicht habt ihr das im Gemeindebrief gelesen, machen wir als Merziger Gemeinde einen Gemeindetag. Und dann habt ihr in der CEB in Merzig, also wo ein größerer Raum ist. Und wenn ich euch das so sage, dann ist es nicht nur eine Veranstaltung am ersten Advent, sondern es ist mit ein Schritt in die Richtung, Gottesdienste in größeren Räumen zu feiern und als Gemeinde mehr zusammenzuwachsen, Gemeinschaft zu genießen, Zeit miteinander zu haben, weil wir merken eins ganz deutlich in Merzig. Uns fehlen so schöne Räume, wie wir hier in Völklingen haben, wo es einfach schön ist, nach dem Gottesdienst im Bistro zusammen zu sein oder diesen Auslauf zu haben. Und deswegen freuen wir uns, dass wir in die CEB gehen können, einfach diesen Tag dort feiern können, miteinander die Zeit verbringen können. Und wenn ihr den Gemeindebrief aufmerksam gelesen habt, dann wisst ihr, die Woche drauf, am 4. Dezember, haben wir eine Gemeindemitgliederversammlung. Weil wir wollen dann auch Nägel mit Köpfen machen, die Gemeinde mitnehmen. Mit dem Gedanken, wollen wir in 2020 einmal im Monat Gottesdienst in größeren Räumen machen. Dass wir nicht nur reden, sondern gucken, wie kann dieser nächste Schritt sein, weil wir merken, für Erwachsene und Kinder werden unsere Räume zu klein. Das ist was Schönes. Betet mit dafür, freut euch mit uns, ja, in Merzig und begleitet im Gebet, aber auch mit Interesse diese Entwicklung, die Gott uns dort schenkt. Nun zur Predigt von heute. Wer von euch lebt etwas mit dem Kirchenkalender oder mit dem Kirchenjahr, der weiß auch, welchen Sonntag wir heute haben. Hat jemand eine Idee? Totensonntag oder Ewigkeitssonntag, ja, je nachdem, aus welcher Tradition man kommt. Ich nenne das Ewigkeitssonntag. Und es ist ein Tag sozusagen, bevor dann das Kirchen, nicht ein Tag, so das Kirchenjahr beginnt ja mit dem ersten Advent sozusagen wieder neu, dann gibt es die Erwartung auf das Kommen Jesu, aber es endet das Kirchenjahr mit dem Ewigkeitssonntag, mit dem Totensonntag. Und es ist auch eine Gelegenheit, ein Thema zu wählen, das zu diesem Sonntag passt. Und deswegen predige ich heute über das Thema, wie werden die Toten auferstehen, was für einen Körper werden sie haben. Und ich freue mich über diese Predigt, weil ich glaube, jeder Mensch sollte eine gewisse Antwort auf diese Frage haben. Weil eines haben alle Menschen gemeinsam, wir werden alle eines Tages sterben, in dem Sinne, dass dieser Körper, in dem wir leben, altert. Und wenn Jesus vorher nicht wiederkommt, werden wir alle einmal diesen Körper verlassen. Und dann ist die Frage, was kommt danach? Ich habe mich so gefreut, als ich die Predigt von der Martina Wittmer oder ihr das, was sie erzählt hat, von letzten Sonntag gehört hatte. Und die da waren, erinnert ihr euch, wo sie davon geredet hat, alle Menschen werden sterben. Die Frage ist, haben sie diesen Schlüssel, wo sie zu Gott kommen oder in die Ewigkeit kommen? Und dieser Schlüssel zur Ewigkeit, das ist Jesus Christus. Und sie hat diese Frage hier gestellt, wer von euch hat diesen Schlüssel schon? Beziehungsweise seid ihr euch sicher? Und ich fand das sehr beeindruckend, wie sie auch davon erzählt hat, welches Risiko sie als Familie auch für ihre Gesundheit gehen, indem sie da einige Zeit in Haiti gelebt haben. Und dann hat sie von dieser Gewissheit erzählt, die sie hat, weil sie einfach weiß, wohin sie kommt, dass sie diese Ewigkeit mit Jesus hat. Heute geht es aber nicht um die Ewigkeit an sich, sondern heute geht es darum, ja, was wird denn dann passieren, wenn die Toten auferstehen? Was für einen Körper werden sie haben? Also wie wird das sein? Worauf können wir uns freuen? Das ist eine Frage, die Menschen seit Jahrtausenden bewegt hat. Alle Religionen oder viele Religionen haben versucht, diese Frage, was kommt nach dem Tod, zu beantworten. Wie werden die Toten auferstehen? Werden sie überhaupt auferstehen? Haben sie einen Körper? Und wenn ja, wie wird er sein? Und woher bekommen wir eine vertrauensvolle Antwort? Und ich verrate euch kein Geheimnis, wenn ich euch sage, es gibt eine richtig gute, vertrauenswürdige Antwort auf diese Frage, die wir in der Bibel finden oder die wir dort lesen können. Es gibt ja Fragen, die uns brennend interessieren, und die Bibel scheint darüber zu schweigen. Aber es gibt auch Fragen, die uns brennend interessieren, und dann gibt es richtig gute, ausführliche Antwort. Und diese Frage zu diesem Predigtthema heute wird in der Bibel richtig gut beantwortet. Und das Schöne ist, es wird nicht nur was in der Bibel behauptet, dass wir glauben sollen, weil es eben in der Bibel steht. Die Frage, wie wird es nach dem Tod für uns weitergehen, ist eine der am zuverlässigsten beantworteten Fragen im ganzen Neuen Testament. Und ich freue mich, mit euch zusammen jetzt den Predigttext anzuschauen. Der steht im 1. Korintherbrief, 15. Kapitel. Ich lese uns die Verse 35 bis 49. Und dieses 1. Korintherbrief, 15. Kapitel, wenn ihr das nicht gut kennt, ich empfehle es euch, ganz zu lesen. Weil da Paulus wirklich super schön, super klar auf die Frage eingeht, was ist die Grundlage der Auferstehungshoffnung, die wir als Menschen, die an Gott glauben, haben. Und wenn Menschen Fragen darüber haben, wie ist es mit dem Sterben, mit dem Auferstehen, mit der christlichen Hoffnung für ein neues Leben nach dem Tod oder in Gottes neue Welt, dann ist dieses Kapitel 15 das zentrale Kapitel, das wir kennen können, wo wir Antworten finden. Nun lese ich euch den Predigttext vor, 1. Korinther 15, 35 bis 49 nach der Neues Leben Übersetzung. Paulus schreibt dort an die Gemeinde in Korinth: Vielleicht fragt jetzt einer, wie werden die Toten denn auferstehen? Was für einen Körper werden sie haben? Welch eine unsinnige Frage! Wenn ihr einen Samenkorn in die Erde legt, wächst es nicht zu einer Pflanze heran, bevor es nicht gestorben ist? Was ihr in die Erde legt, ist nicht die Pflanze, die wachsen wird, sondern ein bloßes Weizenkorn oder was ihr sonst pflanzen wollt. Dann gibt Gott ihm einen neuen Leib, wie es ihm gefällt. Aus jedem Samen wächst eine andere Pflanze. Und so wie es verschiedene Samen und Pflanzen gibt, so gibt es auch Unterschiede zwischen den Körpern von Menschen, Tieren, Vögeln oder Fischen. Es gibt himmlische Körper und irdische. Aber die Herrlichkeit der himmlischen ist eine andere als die der irdischen. Die Sonne hat einen anderen Glanz als der Mond und die Sterne, denn jeder Stern unterscheidet sich in Schönheit und Helligkeit von den anderen. Genauso verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. Unsere irdischen Körper sterben und verwesen. Doch bei der Auferstehung werden sie unvergänglich sein und nicht mehr sterben. Jetzt sind unsere Körper nicht perfekt, aber wenn sie auferstehen werden, werden sie voller Herrlichkeit sein. Jetzt sind sie schwach, dann aber voller Kraft. Jetzt sind es natürliche menschliche Körper, aber wenn sie auferstehen, werden es geistliche Körper sein. Denn so wie es irdische Körper gibt, gibt es auch geistliche. In den Schriften steht auch, der erste Mensch, Adam, wurde lebendig. Der letzte Adam aber, also Christus, ist ein Geist, der lebendig macht. Zuerst kam der irdische Körper, dann der geistliche. Der erste Mensch, Adam, wurde aus Staub der Erde geschaffen. Der zweite Mensch, Christus, ist vom Himmel. Jeder Mensch hat einen irdischen Körper wie Adam. Unser himmlischer Körper aber wird sein wie der Körper von Christus. So wie wir jetzt dem irdischen Menschen Adam gleichen, so entsprechen wir eines Tages dem himmlischen Menschen Christus. Wie werden die Toten auferstehen? Was für einen Körper werden sie haben? Und ihr habt gemerkt, ich habe diese Fragen aus dem Bibeltext abgeschrieben, weil Paulus will genau auf diese Fragen antworten. Und das Erste, was er macht, nachdem er diese Fragen gestellt hat, ist, dass er die Gemeinde kritisiert, ja? So nach dem Motto, wie kann man als Christ solch eine Frage stellen, wo die Antwort doch so klar ist? Sie liegt auf der Hand. Und wenn ihr das mal lest, Vers 36, das hört sich gar nicht schön an. Elberfelder Übersetzung spricht dort von Tor, dass Paulus die Gemeinde anspricht. Hey, Tor. Oder Luther, du Narr. Oder wer so redet, weiß nicht, was er sagt. Neue Genfer Übersetzung. Wie kannst du nur so fragen? Das ist gute Nachricht, Bibel. Oder wie ich jetzt gelesen habe, welch eine unsinnige Frage. Also er stellt diese Frage und dann sagt er der Gemeinde, hey, ist doch völlig klar. Einmal schütteln über die Kritik und dann freuen wir uns, dass er nicht aufgehört hat, sondern weitergeschrieben hat und uns dann erklärt hat, was er denn meint, warum es denn so klar ist. Und ich glaube, er hat recht. Als Christen haben wir eine so sichere Antwort auf diese Frage, dass es darüber nicht die kleinste Unsicherheit geben kann. Und ich bin gespannt, ob du am Ende dieser Predigt genau das Gleiche sagst, dass du hier sitzt und sagst, stimmt, wir können uns wirklich sicher sein, wir haben Gewissheit über das, was, wenn wir diesen Körper verlassen, auf uns und andere Menschen wartet. Jetzt können wir natürlich weiter fragen, was macht Paulus so sicher? Und die Antwort, die er uns gibt, ist, mit Jesus Christus ist der Vorgang schon bekannt. Und zwar als Wirklichkeit in dieser Geschichte der Erde. Auf dieser Welt ist es schon passiert. Als Christen bekennen und glauben wir Jesus Christus als den Auferstandenen. Das ist die Osterzeit. Der Herr ist auferstanden. Und dann sagt die Gemeinde, er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Und zwar nicht als Geistwesen, sondern in einem neuen Leib. Und das ist die Erfahrung der ersten Jünger Jesu gewesen. Und stellt euch vor, wie das bei Paulus war. Der hatte diese übernatürliche Begegnung mit Jesus, der ihm erscheint und sagt, warum verfolgst du mich? Und er erkennt, er ist völlig auf dem Holzweg. Dieser Jesus ist nicht tot, er ist wirklich Gott, er ist lebendig. Und dann lesen wir davon, wie Paulus später den Jüngern begegnet in Jerusalem. Und er wird sich mit Petrus unterhalten haben. Wenn ich Paulus gewesen wäre, was hätte ich den gefragt? Ich hätte gesagt, hey Petrus, erzähl mir mal, wie du das mit Jesus erlebt hast vor der Himmelfahrt. Und dann wird Petrus gesagt haben, ich erzähl dir mal, setz dich mal hin, das war so. Und dann erzählt er ihnen, wie Jesus ihnen erschienen ist, leibhaftig, wie sie es erstmal nicht glauben konnten und wie Jesus sie dann überzeugt hat, dass er wirklich leibhaftig, leiblich auferstanden ist. Also wieso konnte Paulus das glauben? Klar, er ist Jesus selber begegnet, aber er hat auch Zeugen getroffen, die ersten Jünger, Petrus und andere, die ihm davon berichtet haben. Und nun stellt er einen Vergleich an, beziehungsweise er bringt eine Parallele, Vers 48 und 49. Da sagt er, jeder Mensch hat einen irdischen Körper wie Adam, also unser Körper, den jeder von uns jetzt hat. Unser himmlischer Körper aber wird sein wie der Körper von Christus. Den haben Menschen erlebt nach der Auferstehung. So wie wir jetzt dem irdischen Menschen Adam gleichen, so entsprechen wir eines Tages dem himmlischen Menschen Christus. So wie die Jünger Jesus erlebt haben, war das das Bild, das Anschauungsbeispiel von dem himmlischen Körper, den jeder Mensch einmal bekommen wird, nachdem er diesen Körper verlassen hat und Gott ihm einen neuen Körper geben wird. Also ihr habt den Gedanken mitbekommen, bei uns wird es so sein wie bei Jesus. Und dann lies mal die Berichte in den Evangelien und in der Apostelgeschichte und stell dir vor, so wie Jesus da lebt, leibhaftig, das ist der Körper, den wir auch kriegen werden. Und dann bekommst du eben einen Eindruck von diesem himmlischen Körper. Ich gebe zu, bei diesen himmlischen Dingen ist die Bibel nicht sehr spekulativ. Wir kriegen einen kurzen Einblick, ist nicht sehr ausführlich, aber das, was wir lesen können, das ist schon richtig schön. Ich will euch mal ein Beispiel von so einem Auferstehungsbericht vorlesen, und zwar den aus Lukas 24, 36 bis 43. Lukas 24, 36 bis 43. Die Jünger sind zusammen und dann lesen wir, und während sie noch sprachen, stand Jesus plötzlich selbst mitten unter ihnen und sagte, Friede sei mit euch. Doch sie hatten alle schreckliche Angst, weil sie dachten, sie sähen einen Geist. Warum fürchtet ihr euch so? Fragte er. Warum zweifelt ihr, wer ich bin? Seht euch meine Hände an, seht euch meine Füße an. Ihr könnt doch sehen, dass ich es wirklich bin. Berührt mich und vergewissert euch, dass ich kein Geist bin, denn ein Geist hat keinen Körper. Und ich habe einen, wie ihr seht. Mit diesen Worten hielt er ihnen seine Hände hin und zeigte ihnen seine Füße. Noch immer standen sie voller Zweifel und Freude da. Er fragte sie, habt ihr etwas zu essen da? Sie reichten ihm ein Stück gebratenen Fisch und er aß ihn vor ihren Augen. Was für eine Szene, ja? Also ich liebe das. Auch wie ehrlich hier berichtet wird. Also Jesus nach der Auferstehung ist kein Geist, er ist wirklich leiblich da und er sagt, kommt, ich esse jetzt, Verdauung funktioniert auch. Bericht über den Körper von Jesus haben wir hier. Jesus hatte einen echten Körper, nur mit besseren Fähigkeiten. Paulus schreibt dann, unser Körper wird sein wie der Körper von Jesus. Und halte mal den Gedanken fest. Als Christen glauben wir nicht nur aus einer Theorie heraus, sondern mit dem Auferstehungsglauben gab es mit Jesus gleichzeitig ein Auferstehungsvorbild. Jesus starb, wie wir alle sterben, am Kreuz. Und die Jünger und viele andere Menschen haben ihn dort sterben sehen. Sein irdischer Leib starb, seine Seele stieg hinab ins Totenreich. Und so wie wir es im Glaubensbekenntnis bekennen, am dritten Tag hat Gott ihn auferweckt von den Toten, indem er ihm einen neuen Körper gab, einen himmlischen Körper. Und so wird es jedem von uns gehen. Jesus ist der Erste, der von den Toten auferstanden ist. Und wir werden ihm in dieser Weise nachfolgen. Also wie werden die Toten auferstehen? Die christliche Antwort ist, so wie Jesus, zu Gottes Zeit, durch Gottes Kraft. Welchen Körper werden sie haben? Einen Körper in der Art, wie Jesus ihn auch hatte. Und dann können wir die Berichte lesen und uns freuen. Wenn wir das ernst nehmen, ja, da könnte man, also einfach an der Stelle merkst du, wie auch der christliche Glaube sich von anderen Religionen und Weltanschauungen komplett unterscheidet. Also wenn du irgendwas kennst, was auch in fernöstlichen Religionen ist, nach dem Motto, die Persönlichkeit löst sich auf in irgendwas, das Individuum ist nicht wichtig, der christliche Glaube ist hier ganz anders. Er sagt, der einzelne Mensch ist von Gott gesehen, von Gott geliebt. Klar wird er einmal sterben, aber dieser unsichtbare Mensch, den du jetzt empfindest, der bekommt einfach einen neuen Körper und der wird sein in Ewigkeit. Jetzt könnte man die Predigt beenden, weil die Frage ja beantwortet ist. Aber Paulus verwendet ein so schönes Bild für das Leben, das kommt, für das, was er auf Sterben und Auferstehen bezieht. Und dieser Text, den wir haben, den kennen auch viele von Beerdigung, nur in der Luther-Übersetzung. Und ich will einfach uns noch ein bisschen mit hineinnehmen, das, was Paulus noch dazu sagt. Er bringt einen Vergleich und sagt, dass mit dem Auferstehungsleib und dem Leib, den wir jetzt haben, das wird sein wie mit Same und Pflanze. Wir lesen davon in Vers 36 und 37. Wenn ihr ein Samenkorn in die Erde legt, wächst es nicht zu einer Pflanze heran, bevor es nicht gestorben ist. Das ist die Beerdigungssituation. Du stehst am Grab und der Mensch wird beerdigt. Das ist wie ein Same, der gepflanzt wird. Was ihr in die Erde legt, ist nicht die Pflanze, die wachsen wird, sondern ein bloßes Weizenkorn oder das, was ihr sonst pflanzen wollt. Dann gibt Gott ihm einen neuen Leib, wie es ihm gefällt. Aus jedem Samen wächst eine andere Pflanze. Und jetzt stelle ich euch die Frage, nur mal zum Vergleich. Was ist schöner, wenn eine Blume pflanzen, ja? Der Same? Oder die Pflanze, die wächst. Die Pflanze, die wächst, wenn es hervorkommt. Ja? Wir können uns schwer vorstellen mit unserem Erfahrungsbegriff, wie das Neue sein wird. Aber es wird herrlicher sein und schöner sein als das Gute, was wir jetzt schon genießen. Wenn du in einem gesunden Körper, wenn dein Körper gesund ist, dann genießt du das. Und wenn er nicht gesund ist, dann leidest du unter dem, was ihm fehlt. Aber das Neue wird so viel herrlicher sein. Bevor das Neue kommen kann, erfahren wir aber auch, muss das Alte sterben. Das Alte vergeht völlig und das Neue ist aber trotzdem aus dem Alten. Merkt ihr da was? Der Same ist nicht die Pflanze, aber die Pflanze kommt aus dem Samen hervor. Der Same muss wirklich sterben, damit die Pflanze wachsen kann. Und das ist hier der Vergleich, den Paulus bringt. Das Alte, unser Körper, dieser Körper muss auch sterben, muss vergehen. Aber das Neue wird in Kontinuität zu dem sein, was jetzt ist, auch wenn es ganz anders ist. Und wir merken das bei Jesus. Der steht vor den Jüngern und sagt, schaut mich an und erkennt, ich bin der, der gekreuzigt wurde. Paulus verwendet viel Mühe für die Unterschiedlichkeit, die Gott in das neue Leben hineingelegt hat. Das Individuelle wird nicht aufgehoben. Wir bleiben, wer wir sind. Und wir unterscheiden uns nach der Auferstehung, auch so, wie wir uns jetzt voneinander unterscheiden. Deine Persönlichkeit, der du bist, das vergeht nicht in Ewigkeit. Er schreibt das, und ich lese einfach mal auszugsweise aus dem Predigttext. Und so wie es verschiedene Samen und Pflanzen gibt, so gibt es auch Unterschiede zwischen den Körpern von Menschen, Tieren, Vögeln oder Fischen. Genauso verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. Unsere irdischen Körper sterben und verwesen, doch bei der Auferstehung werden sie unvergänglich sein und nicht mehr sterben. Jetzt sind unsere Körper nicht perfekt, aber wenn sie auferstehen werden, werden sie voller Herrlichkeit sein. Jetzt sind sie schwach, dann aber voller Kraft. Jetzt sind es natürliche menschliche Körper, aber wenn sie auferstehen, werden es geistliche Körper sein. Denn so wie es irdische Körper gibt, so gibt es auch geistliche. Kommt es rüber, worauf wir uns freuen können? Alle Menschen, die sterben und begraben werden, sind wie ein Same, der gepflanzt wird. Dann gibt es eine körperlose Zeit. Und diese Zeit ist für uns ein Übergang bis zu dem Moment, wo es die Auferstehung der Toten gibt und wir einen himmlischen Körper empfangen, der kraftvoll ist, der perfekt ist, der herrlich ist, der nicht mehr sterben kann. In diesem Körper werden wir Gott in Gottes neue Welt bewohnen. Die Bibel schweigt sich darüber aus, wie dann diese neue Welt konkret aussieht. Wir haben einige Bilder und Eindrücke davon, mehr nicht. Aber die neue Welt wird so viel besser sein als unsere, wie der neue Körper besser sein wird als der Körper, in dem wir heute leben. Jetzt kann man fragen, bekommen alle Menschen einen neuen Körper, egal ob sie an Jesus Christus geglaubt haben oder nicht? Oder gibt es da Unterschiede zwischen Christ und Nicht-Christ, zwischen dem, der mit Jesus lebt, sich für ein Leben mit ihm entschieden hat und dem, der nicht sich dafür entschieden hat? Und die Antwort von der Bibel ist aus meiner Sicht hier auch eindeutig. So wie alle Menschen sterben, ist auch die Auferstehung der Toten für alle Menschen gleich. Alle Menschen bekommen einen Körper, der nicht mehr sterben kann. Der Glaube an Jesus Christus entscheidet aber darüber, wo man die Ewigkeit verbringt. Und hier kommt ein ernsthafter Gedanke rein. Und wenn Menschen wirklich auch darunter leiden, an der Vorstellung, dass Menschen, die ihnen wichtig sind, ewig verloren sein können, dann ist das gerechtfertigt. Und es soll uns als Christen motivieren, im Gebet zu sein für jeden Menschen, der Jesus Christus noch nicht kennt, der noch nicht diese Entscheidung für ein Leben mit ihm getroffen hat. Weil alle Menschen bekommen diesen Auferstehungsleib. Aber die einen verbringen die Ewigkeit in der Gemeinschaft mit Gott und die anderen werden ewig verloren sein. Also deswegen, lasst uns auch von diesem Gedanken der Auferstehung die Ernsthaftigkeit mitnehmen, dafür zu werben, zu beten, dass Menschen einfach diesen Rettergott Jesus Christus kennenlernen, der auf die Welt gekommen ist, damit das nicht der ewige Tod die Option am Ende des Lebens ist, sondern das ewige Leben in diesem neuen Reich, das Gott schaffen wird. So, jetzt noch ein schöner Gedanke, liebe Senioren, die ihr schon viele Jahre gelebt habt, für oder lebt. Merkt ihr, dass dieser Körper, in dem ihr lebt, Stück für Stück nicht mehr das tut, was er soll? Die Jugend ist vorbei. Ich wünsche euch so viel Gesundheit, wie es geht, so wenig Schmerz, wie es geht. Und ich möchte, dass ihr die Predigt heute hört als etwas, auf das ihr euch freuen könnt. Es ist kein Verlust, zu sterben, diesen Körper zu verlassen, wenn man diesen neuen Körper erwarten kann. Das Einzige, wo dieses Sterben in dem Hier und Jetzt schlecht ist, ist aus meiner Sicht, wir diese Beziehung, die wir haben, die sind dann nicht mehr möglich. Das ist das, was ich bei einer Beerdigung immer empfinde. Ja? Dann nehmen wir Abschied von dem Menschen, wo dieser Kontakt, der vorher selbstverständlich war, nicht mehr möglich ist. Aber wenn jemand gestorben ist, der an Jesus Christus geglaubt hat, wenn du eines Tages sterben wirst, das, was auf dich wartet, wird viel schöner und herrlicher sein. Und wenn das in dir ist, dann kannst du dich, wie Paulus das einmal in einem Brief geschrieben hat, freuen und sagen: Ich wäre jetzt schon viel lieber beim Herrn. Warum ist er noch auf der Erde geblieben? Also klar, weil Gott es wollte, aber warum hat er gesagt, es ist gut, dass ich hier bin? Er sagt, wegen euch. Das ist auch schön, wenn ihr wisst, wofür ihr lebt, wenn ihr hier lebt. Was ist der Gedanke Gottes, warum er sagt, es ist gut, dass du hier und heute noch bist und wirken kannst in dieser Welt? So wie Paulus das hatte. Aber der Tod selber ist nichts, vor dem wir uns fürchten müssen. Die Ewigkeit selber ist nichts, vor dem wir uns fürchten müssen, sondern es ist etwas, worüber wir uns freuen. Und deswegen, und damit schließe ich mal so den Predigtteil, bevor ich noch einen Bibeltext lese, ist das kürzeste christliche Gebet Maranatha, unser Herr, komm. Und es hat eine doppelte Aussage. Maranatha, unser Herr, komm, ist das Gebet für die Gottesdienstversammlung. Herr, sei in unserer Mitte. Aber es ist auch das Gebet für, wenn der Herr wiederkommt. Herr, komm bald. Und warum haben die sich so darauf gefreut? Wenn Jesus eines Tages wiederkommt und diese Weltzeit beendet und die Welt vollendet, dann bekommen wir diesen neuen Körper, dann bekommen wir diese neue Situation, dann wird dieses ganze Leid, das jetzt ist, nicht mehr sein. Eine wunderbare Situation, auf die wir uns freuen können. Und ich schließe mit einem Lobpreis von Paulus über die Gewissheit, die er sozusagen direkt nach dem Predigttext schreibt in 1. Korinther 15. Lasst uns innerlich mit einstimmen in diesen Lobpreis. Denn was jetzt vergänglich ist, ist dazu bestimmt, das Kleid der Unvergänglichkeit anzuziehen. Was jetzt sterblich ist, muss das Kleid der Unsterblichkeit anziehen. Und wenn das geschieht, wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann geht die Aussage in Erfüllung, die in der Schrift steht. Der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Haltet daher unbeirrbar am Glauben fest, meine lieben Freunde und Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Amen. Und nun lade ich uns ein zu einer Gebetsgemeinschaft. Wenn du ein Gebet auf dem Herzen hast, dann schick es zum Herrn. Und wir werden die Gebetsgemeinschaft dann beenden, indem wir das nächste Lied zusammen singen. Deswegen bitte ich euch einfach schon mal nach vorne, Nico und Benny. Und lasst uns zusammen eine Gebetszeit haben.